Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen miteinander als Text für den heutigen Sonntag Apostelgeschichte 14, die Verse 8 bis 20. Apostelgeschichte 14, 8 bis 20. Paulus und Barnabas waren ja aus Ikonium geflohen, weil sie mitbekommen haben, dass man beabsichtigte, sie zu steinigen und nach Lystra gekommen. Nun lesen wir, und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von den gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Lystra ist der nächste Ort, den Paulus und Barnabas aufsuchen, etwa 30 Kilometer von Ikonium entfernt. Ich habe nochmal die Karte mitgebracht. Wir sehen Ikonium, da waren sie. Lystra also südlich, wie ungefähr von hier bis Biberach, nicht furchtbar weit. Hier gibt's, so wie wir sehen, keine Synagoge und keinen jüdischen Gottesdienst. Das heißt, es gibt hier in Lystra wenige bis gar keine Juden. Denn mindestens 10 religionsmündige Männer müssen da sein, damit ein Gottesdienst gefeiert werden kann. Der findet in Lystra nicht statt. Paulus und Barnabas erreichen wohl erstmals auf ihrer Missionsreise einen rein heidnischen Ort. Das hat Auswirkungen auch auf ihre Verkündigung, das werden wir nachher gleich sehen. Paulus fängt an zu predigen, wahrscheinlich auf dem Marktplatz, dort wo viele Menschen zusammenkommen, erhebt er das Wort. Und unter den Menschen, die zuhören, sitzt ein Mann, der ist gelähmt. Damit beginnt Vers 8, dass er uns das Elend dieses Mannes eindringlich schildert. Kurz, aber in dreifacher Formulierung wird die Krankheit dieses Mannes ausgeführt. Das ist interessant, dass dreimal die Krankheit unter einem verschiedenen Aspekt formuliert wird. Er war kraftlos an den Füßen, das heißt, er konnte seine Füße nicht bewegen. Gebrauchen. Zweitens, seit seiner Geburt. Er war lahm von Mutterleib. Und dann wird im gleichen Satz noch ein drittes Mal betont, und er war niemals umhergegangen. So wird die ganze Größe der Not dieses Mannes geschildert, das Drama dieses Lebens. Und da sitzt der Mann in seiner Not und hört Paulus zu. Und das Wort Gottes ergreift ihn, der Heilige Geist tut in ihm sein Werk. Denn als Paulus diesen Mann fest anblickt, da sieht er, dass er Glauben hat. Das ist die erste Frage zu diesem Predigtext. Glauben wozu? Die Übersetzungen sagen alle, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Interessant ist, dass hier aber nicht der griechische Fachausdruck für Heilung steht. Den gibt's auch. Dafür hat das Griechische auch sein eigenes Wort, wie wir. Hier steht gerettet. Der Ausdruck, der in der Bibel im Neuen Testament eigentlich der Fachausdruck ist für die Errettung des Sünders. Ich denke, indem die Heilige Schrift diesen Begriff verwendet, macht sie deutlich, es ist von Anfang an beides im Blick. Die geistliche Errettung aus der Verdammnis und auch die körperliche Heilung. Dass es um die körperliche Heilung auch geht, sehen wir auch in anderen Zusammenhängen, wo dieser Begriff gebraucht wird. Der Mann hat Glauben für beides, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ihn von der Schuld seiner Sünde befreien kann und dass er im Namen Jesu von seinen körperlichen Leiden geheilt werden kann. Dieser Glaube ist wichtig. Wir können zwar keine unumstößliche Regel draus machen, aber normalerweise gilt, wo kein Glaube ist, da wird auch kein kraftvolles Handeln Gottes erfahren. Da geschieht keine Heilung und da geschieht erst recht keine Sündenvergebung. Wir erinnern uns, von Jesus heißt es, als die vier Männer ihren gelähmten Freund herunterließen zu seinen Füßen, da schaut er sie an und es heißt, als er ihren Glauben sah, sprach er, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Den Glauben sicher sowohl des Gelähmten zu seinen Füßen wie auch seiner vier Freunde. Oder es heißt sehr oft in den Evangelien, dass Jesus zu jemand sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Glaube empfängt, der Unglaube empfängt nicht. Woher weiß Paulus, dass dieser Mann Glauben hat? Die Bibel sagt es nicht, es gibt eigentlich nur eine logische Erklärung. Der Heilige Geist hat es ihm geoffenbart und gezeigt. Und so sagt Paulus, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und augenblicklich steht der Mann auf und geht umher. Es ist ein gewaltiges Wunder. Ich dachte in der Vorbereitung, es kommt wahrscheinlich nicht von ganz ungefähr, dass gerade Heilungen von Lahmen, wenn ich es recht sehe, besonders häufig vorkommen. Denn irgendwie hat die Heilung von Lahmen ja etwas Besonderes. Es geht ja nicht nur darum, gerade wenn einer von Mutterleibe lahm war, dass der jetzt wieder physisch in die Kraft, in die Situation gesetzt wird, seine Beine gebrauchen zu können, was eine Operation bewirken könnte heutzutage gegebenenfalls. Aber wir wissen, wenn einer nach einer langen Krankheit operiert wird, dann muss er erstmal in die Reha, bevor er wieder gehen kann. Da ist da gar kein Gleichgewichtsempfinden zum Gehen ausgeprägt, da sind da noch keine Muskeln aufgebaut und so weiter. Das heißt, in diesem Heilungswunder ist nicht nur in einem Wort Gottes, in einem Machtwort, die Wiederherstellung der körperlichen Voraussetzungen von den Knochen, Sehnen und so weiter da, sondern auch gewissermaßen mindestens 8 bis 10 Wochen Reha. Muskelaufbau, Gehtraining, alles. Der Mann steht auf und das sehen wir auch bei den anderen Lahmenheilungen. Die Leute stehen nicht auf, brauchen Stützen, die ihnen jetzt helfen, gehen zu lernen, wozu sie jetzt wieder die Kräfte hätten grundsätzlich, aber es muss gelernt werden, weil alle wissen, wie es bei den Kindern ist, wenn die das Krabbeln aufhören und das Gehen anfangen. Die torkeln von einem Stuhl zum anderen, fallen nach dem zweiten Schritt wieder hin. So ist es bei den Heilungswundern Jesu nicht. Er gibt eine vollkommene Heilung, die Leute stehen auf, gehen umher, als hätten sie nie was anderes getan. Das Wunder ist groß und den Heiden ist klar, da muss göttliche Macht im Spiel sein. Aber sie denken in ihrer Welt weiter, in ihrer griechischen Götterwelt. Und so lesen wir, als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Herab meint vor allem ja auch den Olymp, den großen Berg, der meistens mit Nebel umhangen ist und wonach nach griechischer Auffassung, zumindest antik, die Götter wohnten. Da saßen sie und tranken Ambrosia. Dass sie gelegentlich von Langeweile getrieben, da oben immer nur Ambrosia trinken, ist auch nicht das Letzte. Und der große Reiser gelegentlich mal auf die Erde herunterkamen, um ein bisschen Abwechslung in ihren etwas tristen Götteralltag zu bringen, das war den Griechen durchaus nicht fremd. Die Stadt Lystra hatte, so habe ich gelesen, dabei sogar ihre eigene Tradition und ihre Geschichte. Es wird berichtet, dass in uralter Zeit der Göttervater Zeus und sein Götterbote Hermes über die Erde gingen. von Ort zu Ort und stellten die Menschen auf die Probe. Und so kamen sie auf ihrer Reise auch nach Lystra, zu eben diesem Ort, gingen von Haus zu Haus und baten um ein Nachtlager, unerkannterweise in der Tracht gewöhnlicher armer Wanderer. Aber niemand war bereit, sie aufzunehmen. Erst im letzten kleinen Häuschen des Ortes fanden sie bei einem alten Hirtenehepaar eine freundliche Aufnahme. Am nächsten Morgen hat sich Zeus dann den beiden alten Leuten offenbart, hat ihnen einen Wunsch freigegeben. Sie waren bescheiden, sie haben sich eins gewünscht, dass sie beide am gleichen Tag sterben dürfen. Nachdem dieser Sterbetag gekommen war, ist ein gewaltiges Unwetter von den Höhen der Berge heruntergefahren und das alte Lystra samt seinen gottlosen Bewohnern versank in einem See. Im neuen Lystra, das an seiner Stelle erbaut wurde, wurde zum Andenken an diese Geschichte der große Tempel des Zeus errichtet, der draußen, sagt Lukas, vor den Toren der Stadt lag. Ich denke, das ist ganz hilfreich, diese Geschichte, diese Anekdote oder wie auch immer dieses Märchen, aber was eben erzählt wurde, zu kennen. Denn das war natürlich bei den Menschen in Lystra präsent, gegenwärtig, das kannten sie ja. Und dann kann man auf diesem Hintergrund der Geschichte verstehen, warum die Bewohner von Lystra jetzt so reagieren. Es soll uns schon einmal Zeus, der Göttervater, und Hermes, der Götterbote, bei ihnen gewesen sein und haben nicht die nötige Anerkennung gefunden. Jetzt haben sie das gewaltige Wunder gesehen. Sie ziehen daraus den Schluss, die Götter sind wieder unter uns. Sie machen einen Besuch bei uns und diesmal dürfen wir nicht den gleichen Fehler machen wie unsere Vorfahren. Diesmal ist das Beste gut genug, um diesen hohen Gästen unsere Verehrung zu zeigen. Im Blick auf Barnabas denken sie an Zeus, den blitzeschleudernden Göttervater. Wahrscheinlich dürfte Barnabas eine etwas würdige Gestalt gewesen sein vom Erscheinen, ein väterlicher Typ, vielleicht mit ergrautem, vollem bis weißem Haar. Was aber ganz deutlich ist, Zeus sprach üblicherweise nicht direkt mit den Sterblichen. Dazu hatte er seinen Götterboten, den Hermes. Und das wird auch im Text gesagt, weil Barnabas sich zurückhält, halten sie ihn für Zeus, weil Paulus redet, der Wortführer ist, halten sie ihn für den Götterboten Hermes. Und schon ist der Priester des Zeus-Tempels voll in Aktion. Stiere und Kränze werden geholt, um den beiden vermeintlichen Göttern ein Opfer zu bringen. Paulus und Barnabas bekommen das zunächst so gar nicht mit. Die Menge spricht in lykaonischem Dialekt, den verstehen die beiden offensichtlich nicht. Außerdem sieht's nach dem Wortlaut der Schrift so aus, dass sie bei den Vorbereitungen gar nicht direkt anwesend sind. Die Predigt, hatte ich gesagt, dürfte wohl in der Stadt vermutlich am ehesten auf dem Marktplatz gewesen sein. Wahrscheinlich sind die immer noch. Aber es heißt, der Zeuspriester ging hinaus zum Tempel vor die Stadt, holt Stiere und Kränze und bleibt vor den Toren der Stadt. Dort wird offensichtlich jetzt ein Opferaltar aufgerichtet und alles für ein großes Opferfest zu Ehren der Götter vorbereitet. Aber draußen vor der Stadt, Paulus und Barnabas sind immer noch drinnen in der Stadt. Deshalb sehen die auch nichts, sondern es heißt Vers 14, als sie davon hören. Irgendwie spricht sich's dann rum, dann doch irgendwo in griechischen Brocken und dann schnappen die was auf und bekommen mit, was da vor sich geht. Und dann als nächstes, was diese Auslegung bestätigt, sie gehen hinaus, heißt's. Sie liefen hinaus. Wenn sie nicht in einem Haus waren, sondern auf dem Marktplatz, dann gehen sie hinaus, nämlich hinaus zur Stadt. Als sie also davon hören, gibt's für sie kein Halten mehr. Energisch gehen sie dazwischen. Sie eilen hinaus an den Ort des Geschehens. Und dort angekommen, zerreißen sie vor aller Augen ihre Gewänder. Das heißt nicht, dass sie ihre Obergewänder in Fetzen gerissen hätten. Das Zerreißen ist eine symbolische Handlung. Man reißt's ein. Wie tief, weiß ich nicht. Aber immerhin, es wird beschädigt, das Gewand. Das heißt, es ist schon ein deutliches, ein starkes Zeichen. Niemand von uns reißt einfach seine Bluse oder sein Jackett so kaputt. Ja, da entsteht der materielle Schaden. Wir kennen es von den Hohepriestern, als sie Jesus vorwerfen, er sei Gotteslästerer, springt der Hohepriester auf, reißt auch entsprechend sein Gewand ein. Ein Zeichen höchster Entrüstung oder Trauer, einfach Widerspruch gegen das, was geschieht. Paulus und Barnabas fragen, was tut ihr da? Wir sind Menschen wie ihr. Wir sind nichts Besonderes. Liebe Geschwister, das ist der Unterschied zwischen geistlichen Scharlatanen und Boten Gottes. Der Scharlatan versucht, sich als etwas Besonderes herauszustellen, sich groß zu machen, sich verehren zu lassen, selber Einfluss zu suchen. Der Bote Gottes dagegen tritt selbst ganz zurück und sucht die Ehre seines Herrn. Wir sind nichts Besonderes. Der Besondere ist ein anderer. Der Bote Gottes weist hin, weg von sich, auf seinen Herrn, auf den, in dessen Auftrag er handelt. Und das tut Paulus schon im nächsten Satz. Wir verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Göttern bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Wir verkündigen, es steht das griechische Wort da, das wir als Fremdwort haben, evangelisieren, gute Nachricht verkündigen. Und inhaltlich ist Paulus schon mit diesem ersten Satz mitten in seiner Botschaft. Schon mit dem ersten Satz hat er eigentlich das Wesentliche auf den Punkt gebracht. Weg von den nichtigen Göttern hin zum lebendigen Gott, zum Schöpfer, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Es fällt auf, Paulus hat hier einen komplett anderen Ansatz der Predigt als im Kapitel vorher. Da hat er zu Juden gepredigt, zum Volk Gottes. Da hat er ständig, ihr erinnert euch, in Bezug aufs Alte Testament, fast jeder Satz, jede Aussage war aufs Alte Testament gegründet. Er hat wesentlich Geschichte Israels gepredigt und darauf aufgebaut. Kann er bei den Heiden alles nicht bringen? Haben die alle kein Ohr dafür? Paulus redet kein Wort aus dem Alten Testament. Er sagt hier noch nichts von Jesus. Er redet vom Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Denn den Glauben an den Schöpfergott, den kann er voraussetzen. Es sind zwar Heiden, aber es sind keine Atheisten. Sie wissen, dass von göttlicher Kraft Himmel und Erde geworden sind. Paulus redet natürlich auch in höchstmöglicher Kürze und in höchstmöglicher Klarheit. Hier ist nicht der Zeitpunkt, ins Einzelne gehende geistliche Argumente vorzutragen. Hier muss unmittelbar Schaden abgewendet werden, eine gotteslästerliche Handlung verhindert werden. Denn durch ein solches Opfer würde ja die Ehre des lebendigen Gottes mit Füßen getreten. Das muss Paulus verhindern. Und so muss er kurz und knackig auf den Punkt bringen, was Sache ist. Tut er mit einem Satz, weg von den nichtigen Göttern hin zum lebendigen Gott. Paulus tut das auffällig direkt und eigentlich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht beim Lesen, eigentlich auch auffällig anstößig. Es ist ja schon hammerhart, wenn wir die Szene bedenken, was Paulus den Versammelten an den Kopf wirft, dass ihr euch von diesen nichtigen Göttern bekehren wollt. Der Zeus-Tempel steht vielleicht nur 100 oder 200 Meter daneben. Darauf sind die Lystraner stolz, auf diesen Tempel. Das haben sie ihre Geschichte. Der Priester des Zeus schleppt gerade voller Begeisterung mit stolz geschwellter Brust seine Stiere heran und seine Kränze und seine ganzen Opferzutaten. Die sind alle bereit anzubeten. Und Paulus sagt, weist die ganze Sache völlig zurück, nicht ich. Im ersten Halbsatz schon hat Paulus den Olymp entvölkert, die griechische Götterwelt für null und nichtig erklärt. Im Griechischen ist gar nicht von Göttern die Rede. Steht nur ein griechisches Wort, das heißt nutzlos, kraftlos, nichts nutzig. Also zu Deutsch könnte man noch besser eigentlich übersetzen, wendet euch ab von diesen Nichtsnutzen. Direkter, unverblümter, geht's eigentlich nicht wirklich. Steht im krassen Gegensatz zu dem, was uns heute auch von frommen Fachleuten geraten wird, wir müssten Respekt vor den anderen Religionen ausdrücken. Paulus beleidigt nicht, aber Respekt hat er auch keinen. Definitiv nicht. Beleidigen sollen wir nicht. Aber Paulus ist in seiner Aussage eindeutig, ihr seid auf dem Holzweg. Zeus, Hera, Apollos, Athene, Poseidon, Hermes und all die vielen anderen, nichts nutzige, nichtige Götter, sonst nichts. Es ist die gleiche Botschaft, die die Propheten Gottes im Alten Testament auch schon brachten gegen allen Götzendienst. Eure Götter sind doch nur von Menschenhand gemachte, nichtsnutzige Statuen. Sie haben keine Kraft, sie können euch nicht helfen, die könnt ihr glatt vergessen. In der missionarischen Begegnung mit dem Heidentum ist das die wichtigste Aussage und wesentlicher Ansatzpunkt. Genauso hat es übrigens Bonifatius gemacht vor 1300 Jahren ungefähr. Wir kennen wahrscheinlich die berühmte Geschichte, wo in Geismar bei Fritzlar in Nordhessen die Donaueiche gefällt hat. Vermutlich auf dem Hügel, auf dem heute die Stiftskirche von Fritzlar steht. Er ließ die Eiche fällen vor den Augen einer großen Menge von Heiden. Die warteten nun gespannt auf die Reaktion ihres mächtigen Gottes. Aber nichts geschah. Das hat sie tief beeindruckt und überzeugte sie von der Macht des christlichen Gottes. Es ist eine ganz ähnliche Szene im Grunde genommen wie bei Elia, das Gottesurteil auf dem Karmel. Es gibt in der Missionsgeschichte immer wieder solche Szenen, wo es Gott selber herbeiführt oder auch wo, ich denke, vom Geist Gottes geleitete Menschen solche Situationen herbeiführen, wie auch Paulus. Im Grunde ist ja die Heilung des Lahmen, die gerade geschehen ist, nichts anderes gewesen. Zeus und Hermes und die anderen hatten ihn nicht geheilt. Aber jetzt kommen die Boten des lebendigen Gottes und an diesem von Geburt an Gelähmten erweist Gott seine Macht. Aber diese Götter, die sie anbeten, sind nichts nutzig. Und deshalb sagt Paulus, wendet euch von diesen toten Göttern hin zum lebendigen Gott. Umkehren. Auch da interessant. Das Griechische hat zwei verschiedene Worte für umkehren. Das eine meint mehr den inneren Vorgang, wörtlich übersetzt die Sinnesänderung, das Umdenken. Hier steht das andere Wort, das mehr das Räumliche meint. Ich bin auf einem Weg, stell fest, falsche Autobahnauffahrt gewesen, nächste Ausfahrt wieder runter, andere Richtung wieder drauf. Umkehren. Genau das Wort verwendet der Paulus hier. Vom Grund meinen natürlich beide das Gleiche, aber mit einer anderen Zuspitzung. Und ich denke, Paulus hat es hier auch ganz bewusst mehr mit diesem räumlichen Aspekt gesagt. Denn das hat ja für die Griechen nun auch ganz praktische Auswirkungen. Das heißt, wenn sie sich umwenden, weg von Zeus zum lebendigen Gott, dann heißt es auch nicht mehr hinaus zum Tempel des Zeus zu gehen, sondern umzukehren, weg von diesem Tempel, weg von der Zeus-Verehrung, weg von der Teilnahme an den Götzenfesten. Ganz klare Abkehr, auch in äußeren Lebensvollzügen vom bisherigen. Ich denke ganz praktisch, wenn bei uns einer, denke da früher an einen freundlichen, lieben, sensiblen, aber auch labilen Mann, der einen Weg hatte in die Kneipe zu seinen falschen Freunden und sich dort regelmäßig betrunken hat. Wenn so ein Mensch zum Glauben kommt, dann heißt Umkehr für ihn auch eine ganz reale Umkehr, weg von der Kneipe, nicht mehr hin zu den falschen Freunden, weil dort auf ihn das Verderben lauert. Er hat es nicht geschafft, hat seine Gesundheit zerstört und seine Ehe. Abkehr, auch ganz real, ganz praktisch im Alltag. Hin zur Verehrung des einen wahren Gottes. Und dieser Gott, sagt Paulus, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Steht natürlich die Frage im Hintergrund, warum hat dann aber jedes Volk seine eigene Religion und seine eigenen Götter? Paulus bringt die Antwort gleich mit, weil Gott diese Irrwege zugelassen hat. Er hat bisher die Nationen ihre eigenen Wege gehen lassen. Gott hat dem Menschen Freiheit gegeben. Er zwingt sich dem Menschen nicht auf. Aber die eigenen Wege sind die Wege des Verderbens, die der Mensch sich selber aussucht, die aber nicht zum Heil führen, nicht zum Leben, nicht in die Ewigkeit. Und so lässt Gott die Menschen, auch die Völker, laufen. Wir haben es im Dritten Reich gesehen, wie Gott ein Volk schrecklich in die Irre laufen lassen kann. Wir sehen es heute mit Europa. Der gottlose Lauf des modernen Europa. Gott lässt es zu. Bis zu einem Punkt, wo er sagt, bis hierher und nicht weiter. Und so eine Zäsur ist in Jesus gekommen. Jetzt begegnet Gott den Menschen und sagt, kehrt von euren Holzwegen um, kommt zu mir, kommt zum Leben. Aber Paulus sagt noch mehr, er sagt, bei genauem Hinsehen wären diese Irrwege vermeidbar gewesen. Der Mensch ist nicht entschuldbar seine eigenen Wege gegangen, denn Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Paulus sagt damit auch, so fremd ist euch dieser Gott, den wir euch verkündigen, gar nicht. Auch wenn er es im Moment vielleicht meint. Ich finde es total interessant, wie Paulus jetzt diesen Heiden den lebendigen Gott nahe bringt. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Auch die Herzen der Heiden, die anderen Götter dienten, hat der Herr mit Speise und mit Fröhlichkeit erfüllt. Wenn ich vorhin gesagt habe, der Unglaube empfängt nichts, dann gilt das für die besonderen geistlichen Gaben. Aber wir wissen, der Herr lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und regnen über die Frommen und über die Nichtfrommen. Die allgemeinen Gaben der Güte Gottes, die natürlichen Gaben, wendet er auch den Heiden zu, die ihn noch nicht kennen. Ich denke, das ist bis heute ein guter Ansatzpunkt. Wir sind in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die im engeren Sinne Ungläubige sind, die nicht an Jesus geglaubt haben. Aber sie haben in ihrem Leben Gutes erfahren. Sie haben Bewahrung erlebt. Und sie haben im Blick auf diese oder jene Wohltat durchaus an Gott gedacht und im Rückblick darauf gesagt, Gott hat mir viel Gutes getan. Dieser Gott blieb zwar für sie noch ein unbestimmtes Wesen. Da war noch keine persönliche Beziehung zu diesem Gott da, aber es war doch eine gewisse Dankbarkeit ihm gegenüber. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in vielen äußerlich vielleicht ganz geistlos und gottlos wirkenden Menschen ist dieses Ahnen oder Wissen vom lebendigen Gott, der sie beschützt, der ihnen Gutes tut, da. Etwa das Reden vom Schutzengel ist Ausdruck dieses Wissens, dass da eine göttliche Macht ist, die die Hand über den Menschen hält. Und genau an diesem Wissen knüpft Paulus an und sagt, liebe Leute, das ist mehr als eine Ahnung, mehr als ein unbestimmtes Vermuten, das ist Wirklichkeit. Und genau diesen Gott, der euch so viel Gutes getan hat, genau den verkündigen wir euch. Und so verkündigt Paulus die Güte Gottes. Von einer großen Erweckung lesen wir nichts. Nur mit Mühe können Paulus und Barnabas die aufgewühlte Volksmenge abhalten, ihnen zu opfern. Das Wunder hat eingeschlagen. Hochinteressant. Die Worte aber scheinen fast ungehört zu verhallen. Das Thema des letzten Sonntags gilt auch hier. Wunder wirken keinen Glauben. Der Auftritt des Paulus und Barnabas begann ja mit einem atemberaubenden Machterweis Gottes mitten unter den Lystranern. Aber es brach keine Erweckung aus. Durch Wunder wird das religiöse Gefühl in Wallung gebracht. Aber das ist etwas anderes als Umkehr. Die Volksmenge bleibt sicherlich aufgewühlt. Das ganze Geschehen hat eingeschlagen. Das war sicher für Tage, vielleicht auch für Wochen das Gesprächsthema schlechthin. Die Götterwelt ist erschüttert, deshalb aber den alten Glauben gleich aufgeben mit allen Konsequenzen. Wir wissen, wie zäh der Mensch am Hergebrachten hängt. Und in diese aufgewühlte Situation hinein platzen die Juden. Moment mal, müssen wir sagen, wieso die Juden? Die gibt's hier doch gar nicht. Richtig. Die kommen extra aus Antiochien und Ikonium, um auch hier in Lystra Stunk zu machen. Ich habe uns nochmal die Karte gebracht. Hier von Ikonium, von Antiochien bis Ikonium, also die von da, von Antiochien, die haben immerhin ein paar so gut 150, 200 Kilometer Luftlinie, Landweg noch ein bisschen mehr auf sich genommen. Man sieht den Hass Satans, mit dem er die Sache des Herrn verfolgt. Die können nicht in Antiochien zufrieden sein, dass sie den Paulus von dort vertrieben haben. Nein, die heften sich mit negativer Absicht, mit Bosheit und ja, um die Sache des Herrn aufzuhalten, an ihre Fersen, um ihr Werk zu hindern, wo sie nur können. Lukas berichtet kurz und knapp. Die Juden nutzen die aufgewühlte Situation und bringen die Volksmengen gegen Paulus auf. Es ist ganz deutlich, sie sind die Aktiven. Barnabas bleibt offensichtlich wieder im Hintergrund, Paulus wird gesteinigt. Und als sie überzeugt sind, dass er tot ist, schleifen sie ihn zur Stadt hinaus, da können seinen Kadaver die wilden Tiere fressen. So liegt er da draußen. Aber der Paulus bleibt nicht allein. Wir lesen, Jünger umringen ihn. Da nicht gesagt ist, dass auch Gläubige aus Antiochien und Ikonium gekommen sind, haben wir wohl davon auszugehen, auch in Lystra sind Menschen zum Glauben gekommen. Wahrscheinlich allen voran der Gelähmte, der Heilung und Heil erfahren hat. Und offensichtlich, aber doch, es sind sicher auch ein paar Tage mittlerweile vergangen, offensichtlich andere. Es werden nicht nur ganz wenige gewesen sein, sie umringen ihn. Er kennt vielleicht einen Witz, da kommt ein Mann zum Fotografen und sagt, können Sie bitte ein Gruppenfoto von mir machen? Sagt der Fotograf, aber gerne, stellen Sie sich bitte im Halbkreis auf. Wenn die den Paulus umringen, zwei oder drei können noch keinen umringen. Ja, deshalb der Witz. Es müssen schon ein paar mehr gewesen sein. Also von 8, 10, 15 können wir wahrscheinlich schon Minimum ausgehen, die da zum Glauben gekommen sind, ob es mehr waren. Oder vielleicht auch nur 7, wir wissen es nicht. So viele waren es, dass sie ihn umringen konnten. Sicher wollen sie ihn beerdigen, seinen Leichnam abholen, aber Paulus steht auf. Paulus ist erstaunlich munter, er kann schon gleich wieder gehen. Erstaunlich ist das, denn eine Steinigung ist nun wahrlich alles andere als eine erfrischende Ganzkörpermassage. Vielleicht wurde Paulus recht früh am Kopf getroffen und hat sonst am Körper keine allzu großen Verletzungen davon getragen. Könnte sein, dass ihn recht früh ein Stein am Kopf getroffen hat. Er lag bewusstlos wie tot da, hat keinen Zucker mehr gemacht. Dann haben sie gedacht, der ist hin. Ich weiß es nicht. Es fällt nur auf, er steht und er kann gleich wieder gehen. Das Zweite, was uns wundert, wohin geht? Er geht schnurgerade zurück in die Stadt, aus der sie ihn gerade für tot haltend herausgeschleift haben. Ich denke, das ist sicher ein Zeichen eines unerschütterlichen Muts und Vertrauens auf den Herrn. Wir hatten in der Bibelstunde das Wort, das Zitat, solange ein Bote Gottes seinen Auftrag nicht erfüllt hat, ist er unsterblich. Ich denke, das war dem Paulus bewusst. Wenn Gott mich noch gebrauchen will, dann kann ich unbesorgt nach Lystra zurück, dann wird er seine Hand über mir halten, so wie er mich auch lebendig durch die Steinigung hindurchgebracht hat. Und wenn Gott nichts mehr mit mir vorhat, tut's nichts zur Sache, wenn ich in Lystra umkomme. Das ist die ganz einfache, simple geistliche Grundregel. Unser Herz sagt da nicht immer so ganz einfach und klar Ja dazu, aber vom Geist Gottes her gesehen ist das so. Ich vermute, Paulus hat noch einen zweiten Grund. Er will damit auch ganz gezielt die Macht seines Gottes demonstrieren. Einen großen Auftrag sieht er in Lystra im Moment ja nicht mehr. Am nächsten Tag geht er nach Derbe. Aber er will noch mal hinein, um den Menschen, die ihn gesteinigt haben, zu zeigen, mein Gott hat mich auch darin bewahrt. Mein Gott hat die Macht, auch hier über seinem Boden die Hand zu halten. Auch hierin hat er sich als der Lebendige erwiesen, im Gegensatz zu euren nichtsnutzigen Göttern. Auf meinen Gott kann man sich verlassen, der taugt was. Ich denke, es ist ein demonstrativer Einzug des vermeintlich Toten, der seine beeindruckende Wirkung nicht verfehlt haben dürfte. Aber Eindruck ist eben noch nicht alles. Ob mehr als Eindruck dabei herauskam, wissen wir nicht. Wieder sicherlich Bestätigung für die Jünger, auch öffentliche Bestätigung. Wir sehen das ja später in Philippi. Wenn es Zeit ist, lässt sich Paulus auch bei Nacht und Nebel Damaskus im Korb über die Stadtmauer abseilen und verschwindet. Wenn es andere Zeit ist, tritt Paulus auch sehr selbstbewusst, sehr öffentlich, sehr bedeutsam auf, lässt sich in Philippi von den Oberen der Stadt hinausgeleiten, um ein wichtiges Fundament auch für die Gemeinde zu legen, um deutlich zu machen, die Boten Gottes sind keine Tagdiebe, die sich bei Nacht und Nebel wieder davonschleichen müssen. Wir haben nichts zu verbergen. Ich denke hier eine öffentliche, demonstrative Angelegenheit. Was nehmen wir für uns aus diesem Ganzen mit nach Hause? Ich denke, ganz wichtig, wenn wir im Gespräch mit nichtgläubigen Menschen sind, können wir auch heute beim Schöpfergott anknüpfen mit der Betonung bei dem Gott, der Gutes tut. Viele Menschen sind, denke ich, darauf durchaus ansprechbar. Sie haben Gutes, sie haben Bewahrung in Not, in Krankheit, in Unfall erlebt. Sie haben eine Ahnung davon, dass mehr ist, als wir mit unseren Händen fassen können. dass wir ihnen sagen, diesen Gott, der dir schon so viel Gutes getan hat, der hat mit deinem Leben mehr vor, als nur dein Herz mit Speise und Fröhlichkeit zu füllen. Der will dich von der Schuld deiner Sünde erretten, der will dich erlösen zum ewigen Leben. Amen.